Ja, also ich denke nicht, dass wir heute Nachmittag hier ins Tal der Tränen versinken bei diesem Thema, sondern ich hoffe im Gegenteil. Wir entdecken, dass Leiden und Mitleiden um Jesu Willen ein ganz, ganz großes Vorrecht ist. Man kann den Inhalt der Bibel in 4 kurzen Worten beschreiben. Ich versuch's mal. Gott gibt, wir nehmen. Gott gibt, wir nehmen. In dieser Reihenfolge. Gott ist immer ein schenkender Gott. Und das wollen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt diesem Thema Mitleidergesucht zuwenden. Gott ist ein schenkender Gott von der ersten Seite der Bibel mit dem Garten Eden bis zum letzten Buch der Bibel, der letzten Seite der Bibel, wenn er uns dieses neue Jerusalem, diese neue ewige Welt schenkt. Immer ein gebender Gott. Und im Zentrum der Bibel die Gabe seines Sohnes, Jesus Christus, die Gabe der Erlösung. Geschenk von Gott. Alles, was wir für Gott hingeben oder vielleicht auch aufgeben, das ist immer nur Antwort auf das, was Gott uns vorher überreich geschenkt hat. Das so als kurze Vorbemerkung. Und jetzt dieser Bibeltext, der mir also auch vorgegeben wurde, das ist jetzt nicht mein Lieblingstext, sondern da habe ich auch tüchtig zu knabbern gehabt, mich da hinein zu vertiefen. Dieser Text ist der 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 11. Und die lese ich uns jetzt mal. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, schreibt hier Paulus an Timotheus, schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet mit einem heiligen Ruf, hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Jesus Christus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat den Tod entmachtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium, als dessen Verkündiger, Apostel und Lehrer ich eingesetzt bin. Soweit Gottes Wort. Paulus schrieb diese Zeilen aus der Todeszelle. Er sitzt in Rom gefangen und wartet mehr oder weniger auf seine Hinrichtung. Kaiser Nero hatte ja 64 nach Christus so eine massive Christenverfolgung angefacht. Er wollte die Schuld für den großen Brand in Rom von sich abwälzen und hat dafür die Christen so als Sündenböcke ausgemacht. Viele, viele kamen zu Tode im Rahmen dieser Verfolgung. Auch Paulus landete im Gefängnis. Und er schreibt jetzt aus dieser Todeszelle praktisch seinen letzten Brief. Und diesen letzten Brief, den adressiert er an seinen Mitarbeiter Timotheus. Diesen Timotheus, den hat er kennengelernt auf seiner ersten Missionsreise in Kleinasien, der heutigen Türkei. Dieser Timotheus war zum Glauben gekommen und hat dann den Paulus auf seiner zweiten und dritten Reise begleitet und wurde ihm wirklich ein wertvoller Mitarbeiter. Und Paulus hat den Timotheus dann gleich an die Arbeit gestellt, hat ihn nach Ephesus geschickt und ihn dort gebeten, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und ich sage euch, das war ein hartes Pflaster dort in Ephesus. Da war Paulus nämlich alles andere als beliebt. Da gab's Leute, die haben die Autorität des Apostels angezweifelt. Die haben das Evangelium, das Paulus verkündigt hat, in Zweifel gezogen. Da gab's Irrlehrer, die sagten, wir müssen uns trennen von Paulus. Und jetzt sitzt er auch noch im Gefängnis, ist praktisch kriminell. eine Schande für die Gemeinde. Der Mann ist doch nicht mehr tragbar. Timotheus, wie lange hältst du noch zu ihm? Wann distanzierst du dich von Paulus? Könnt ihr euch vorstellen, für diesen eher ein bisschen schüchternen und so wie wir den Eindruck kriegen aus den Briefen des Paulus, auch ein bisschen ängstlichen Timotheus, eine ganz, ganz heikle Situation. Was soll er machen? Und dieser zweite Timotheusbrief, das ist praktisch jetzt so der Hintergrund für diese Worte, die ich uns eben gelesen habe. Der Anlass für diesen Brief. Was schreibt man denn einem Mitarbeiter, der sich in solch einer prekären Situation befindet? Hilft da so ein flammender Appell? Du, Timotheus, halte bloß zu mir. Reiß dich zusammen. Gib dein Bestes. Du musst es jetzt richten dort in Ephesus. An dir hängt jetzt das Leben oder von dir hängt jetzt das Überleben der Gemeinde Jesu ab dort in Kleinasien. Ich habe zu Weihnachten ein Buch gekriegt über Sebastian Deißler, Zurück ins Leben. Hab's auch schon durchgelesen. Dieser Basti Fantasti. Mann, was stand der unter Druck? Die Medien haben ihn hochgejubelt zum Retter des deutschen Fußballs. Fußball-Messias wurde er genannt. Er sollte den deutschen Fußball retten, damals in dieser Krise. Und dieser Sebastian Deißl ist an diesem Druck zugrunde gegangen, gescheitert. Das war das Ende seiner Karriere. Übt jetzt Paulus auch so einen Druck aus auf den Timotheus? Timotheus, an dir hängt's jetzt. Du musst es jetzt richten, dass es mit der Gemeinde dort wieder vorwärts geht. Du musst dich jetzt verkämpfen für die Wahrheit des Evangeliums. An dir hängt's. Nein, Paulus baut jetzt hier nicht Druck auf. Und er zieht auch nicht die Peitsche, um den Timotheus anzutreiben, sondern er lenkt den Blick des Timotheus auf das, was Gott tut und was Gott gibt. Und lasst mich drei kurze Unterstreichungen machen zu diesem Text. Und die erste Unterstreichung lautet, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Heißt in Vers 9, er hat uns gerettet mit einem heiligen Ruf, hat er uns gerufen. Viele sind heute hergekommen nach Stuttgart mit der Frage im Herzen, was ist meine Berufung? Was will Gott von mir? Ich kann euch darauf eine eindeutige Antwort geben. Deine und meine erste und vorrangige Berufung ist die Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Paulus schreibt an die Korinther, Kapitel 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Also worin besteht deine Berufung? Sie besteht darin, dass du zu Jesus gerufen wirst und dass du zu Jesus kommst und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus dein Leben führst. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das heißt es, gefesselt zu sein von Jesus. Das Abenteuer Mission beginnt nicht mit einem tränenreichen Abschied auf dem Flughafen. Dieses Ade-Sagen zu Freunden und Verwandten. Nein, Mission heißt zunächst und zuerst fasziniert sein von dem, was Jesus für mich getan hat. Damit beginnt alles. Dass Gott mich in Jesus Christus, so wie es hier auch Paulus schreibt, gnädig anschaut. Dass Gott mich bei sich haben will. Dass ich überhaupt eingeladen werde in diese Gemeinschaft mit Christus. Dass er mir meine Verfehlungen und dieses Verkorkste in meinem Leben, diese Last abnimmt. Und dass er mich beschenkt mit Neuem, mit ewigem Leben durch den Heiligen Geist. Darüber zu staunen. Das ist der Beginn einer Missionarskarriere. Und die Frage ist, bist du schon so ergriffen von Jesus? Hat dich seine Liebe gefesselt? Hast du die Stimme Jesu gehört, der zu dir sagt, Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du sagst, ja, das habe ich vernommen, das hat Jesus mir zugesprochen, dann bist du ein Berufener oder eine Berufene, berufen in die Gemeinschaft mit Christus. Das ist dieser heilige Ruf, von dem Paulus hier schreibt. Und dann, wenn Jesus seine Hand auf uns legt, wenn wir sein sind, wenn wir zu ihm gehören, dann ist es bei Jesus immer auch gleichzeitig Berufung in den Dienst. Also wir leben nie nur als Gerettete irgendwo auf Wolke 7 und drehen Däumchen, sondern wenn Jesus beruft, dann sendet er gleichzeitig uns auch in die Welt. Zu Jesus kommen heißt auch immer, für ihn unterwegs sein und für ihn zu leben. Dann heißt es, gesandt zu werden in die Welt. Und das ist vielleicht jetzt auch deine Frage. Wo und wie in aller Welt kann und soll ich Gott dienen? Wohin und wozu, also zu welcher Arbeit beruft mich Gott? Ist vielleicht der Dienst im Ausland für mich dran? Und wenn ja, mit welcher Missionsgesellschaft? Vielleicht trägst du diese Fragen mit dir herum. Und du überlegst, bin ich fit überhaupt für dieses Leben? So in der dritten Welt, wie wir es eben in den Zeugnissen auch gehört haben. Kann ich mir das vorstellen für mich? Ich bin doch nicht der Albert Schweitzer oder so, der David Livingston. Die haben, als es schwierig wurde in der Arbeit in Afrika, da auch mal ihre Frauen, die Kinder in Europa gelassen und sind alleine zurückgekehrt in den Missionsdienst. Und du sagst, ach, das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Wir wollen als Familie Gott dienen, als Ehepaar. Und die Kinder vielleicht weggeben müssen in ein Internat, weil es bei uns dann vor Ort, dort wo wir Missionare sind, keine Schule hat. Wow, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das bringe ich nicht übers Herz. Kann mich dann Gott überhaupt gebrauchen? Mit den vielen Bedenken, die ich habe. Ich bitte euch heute Nachmittag sehr herzlich, erhaltet euch die Offenheit für Gottes Führung und Fürsorge. Dass ihr diese Gedanken und Fragen in eurem Herzen tragt, das ist völlig legitim. Das darf sein. Aber in dem Allen vertraut darauf, dass Gott euch führt und dass er Sorge trägt. Auch für diese Fragen, die euch da bewegen. Legt euch nicht von vornherein fest und sagt, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Fühlt euch auch nicht den geistlichen Pulsschlag und versucht jetzt schon festzustellen, für welche Arten von Leiden und Opfer ihr vielleicht bereit sein könntet oder auch nicht. Ihr werdet Kraft bekommen, immer dann, wenn ihr sie braucht, aber nicht auf Vorrat. Lasst euch auf dieses Abenteuer ein. Und was jetzt deine Platzanweisung betrifft, lies die Informationen, die du heute in der Missionsausstellung gesammelt hast, aufmerksam durch und bete darüber. Ich bin überzeugt, jeder hat so seine Rucksäckle vollgeladen mit Infoblättern. Lies es durch, bete darüber. Frage Gott, wo ist mein Platz? Und dann, ja, such das Gespräch mit Christen, denen du vertraust. Sprich mit ihnen über deine Fragen, auch über die Bedenken. Bete zusammen und höre auf Gottes Wort. Lies wirklich aufmerksam die Bibel. Fortlaufend von mir aus, aber immer mit dem Wunsch, Herr, zeig mir deinen Willen und Weg. Und ich bin überzeugt, Gott wird dich recht führen und dir zeigen, was dran ist. Und das bringt mich jetzt zu einer zweiten Unterstreichung. Also das erste war diese Berufung zur Gemeinschaft mit Jesus. Damit beginnt alles. Und das zweite ist dann, dass Jesus uns begabt für den Dienst in der Welt. Paulus schreibt an den Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wen Gott ruft, den begabt er auch. Das war damals bei Timotheus so und das gilt auch für jeden von uns. Und es ist ja wirklich ein interessantes Geschenkpaket, das Paulus hier nennt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Eine geniale Kombination, die Gott da zur Verfügung stellt. Was ist denn Kraft ohne Liebe? Das ist Dominanz, Stärke, auch Härte. Und was ist Liebe ohne Besonnenheit? Naivität, sehr oft. Paulus ist hier Realist. Er weiß, wenn es ums Zeugnis für Jesus geht, dann sind wir alle, der eine vielleicht mehr und der andere ein bisschen weniger, aber dann sind wir doch alle Angsthasen. Feigheit, denn das heißt es hier, der Geist der Verzagtheit ist eigentlich ein Geist der Feigheit, der Furcht, der Menschenfurcht. Paulus weiß, das macht uns allen zu schaffen. Nicht nur dem Timotheus damals, sondern auch uns heute. Das hängt damit zusammen, dass wir als Christen immer gleichzeitig auch Heilige und Sünder sind. Wir können dieses alte Wesen nie ganz ablegen. Der alte Adam, der führt uns immer wieder in die Verzagtheit und in die Mutlosigkeit hinein. Und es ist immer wichtig, dass wir den Blickwechsel schaffen auf das, was Gott uns schenkt. Aber diese Spannung in unserem Leben, die wird bleiben. Und darum fordert Paulus auch den Timotheus ganz so offen auf, du schäm dich nicht für mich. Auch wenn alle anderen lästern, halte zu mir, steh weiter kräftig ein für die Wahrheit des Wortes Gottes. Überwinde deine Zaghaftigkeit und steh mutig fürs Evangelium ein, auch wenn deine Knie zittern. Und denk daran, Mutlosigkeit ist niemals von Gott. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Mutlosigkeit, der Verzagtheit. Mutlosigkeit ist immer vom Teufel. Das, was Gott dir gibt, ist nie mutlos. Gott macht nie mutlos, sondern er ermutigt immer. Mutlosigkeit und Verzagtheit kommen niemals von Gott, sondern Gott schenkt den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Service-Paket, wenn ich mal so sagen darf, Kraft, Liebe, Besonnenheit, das stellt der Heilige Geist dem Timotheus zur Verfügung. Das hat Gott dem Timotheus schon gegeben. Das wird er als Tatsache hingestellt. Und damit ermutigt jetzt Paulus den Timotheus, dass er ohne Scheu und mutig dort in Ephesus und in den Gemeinden drumherum für die Wahrheit des Evangeliums einsteht und sich auch zu Paulus bekennt als dem Boten Gottes, als dem Apostel. Und liebe Leute hier im Saal, dieses Servicepaket, diese Geschenkpackung, die kriegt auch ihr mit. Die dürft ihr mitnehmen, nicht im Rucksack wie die Infos, sondern in eurem Herzen. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Mit dem geht ihr heute zurück, weg hier von der neuen Messe, zurück in euren Alltag, in euren missionarischen Alltag. Wie immer dieser Alltag aussehen mag, bange machen gilt nicht mehr. Ihr könnt die Mutlosigkeit ablegen, denn Jesus begleitet dich. Du bist an ihn gefesselt oder noch besser gesagt, er hat sich an dich gebunden. Seine Kraft, seine Liebe und auch diese vom Heiligen Geist gewirkte Besonnenheit, die stehen dir voll zur Verfügung. Such die Gemeinschaft mit ihm, pflege sie und sei aktiv in deiner örtlichen Gemeinde, dort wo du herkommst. Und mach auch mutig, wenn es denn die Gelegenheit gibt, auch immer wieder den Mund auf für Jesus. Und bekenne dich zu ihm. Morgen wieder in der Schule oder am Arbeitsplatz oder, was manchmal am schwersten ist, in der eigenen Familie. Und da, wo deine Liebe auf Ablehnung stößt oder vielleicht gar auf Hass, da lass es einfach zum Leiden der Liebe kommen. Aber hör nicht auf zu lieben, hör nicht auf zu hoffen. Die Liebe gibt niemals und niemanden auf. Diese Liebe, die Gott dir schenkt, will es auch bewirken in deinem Umfeld. Du brauchst niemanden aufzugeben und du brauchst nicht mutlos zu sein. Gott hat dir gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und damit noch eine letzte kurze Unterstreichung. Mit diesem Servicepaket ausgerüstet, werden wir auch bereit und fähig, Mitleider zu sein. Das befähigt zum Mitleiden und Mittragen. Leide mit mir für das Evangelium, schreibt Paulus. Gott gibt dazu die Kraft. Ajit Fernando, der Leiter von Jugend für Christus in Sri Lanka, der hat ein tolles Buch geschrieben, ziemlich neu auf dem Markt, Aus Tränen werden Sterne. Sehr zu empfehlen. Und Ajit Fernando, er zeigt darin auf, dass Leiden und Schmerz untrennbar mit dem Christsein verbunden sind und vor allem auch mit dem Missionsdienst. Der Ruf in die Nachfolge Jesu, so schreibt Ajit Fernando, ist immer ein Ruf zu Freude und Schmerz. Da lohnt sich's mal drüber nachzudenken. Leide mit mir für das Evangelium, ermutigt Paulus den Timotheus. Ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so scharf aufs Leiden. Ich bin auch ein sehr ängstlicher Typ. Und wenn dann irgendwas mal schief geht und es echt so hart kommt, dann ist sehr schnell die Frage da, Gott, warum hast du das jetzt zugelassen? Wo warst du, Gott? Hast du nicht aufgepasst auf mich? Wie konnte das passieren? Mögen wir fragen, wenn wir an die Christen in Ägypten denken, die da am 6. Januar erschossen wurden in der Kirche. Mögen wir denken im Blick auf den Jemen und auf die vielen verfolgten Christen. Wo ist da Gott? Wieso lässt er dieses Leiden zu? Das passt so gar nicht zu unserem Empfinden, dass Wellness und Wohlbefinden doch eigentlich das sind, was das Leben auszumachen hat. Und Paulus sagt, nee, Leiden, das ist Teil der Nachfolge. Hat es nicht Jesus schon gesagt? Wenn sie mich verfolgen, dann werden sie mit euch nicht besser umgehen. Dann verfolgen sie euch auch. Natürlich suchen wir nicht bewusst das Leiden. Also wir sind nicht scharf darauf, ins Leiden geführt zu werden. Wir sind nicht scharf darauf, Märtyrer zu werden. Ist überhaupt nicht notwendig. Aber wenn es denn passieren sollte und wenn Leid uns begegnet und wir schwere Wege geführt werden, dann sollen wir wissen, dass das von Gott dazu benutzt werden kann, um uns und um andere zu segnen. Auch die Wege des Leidens sind Segenswege. Und nicht selten hat Leiden dazu geführt, dass die Gemeinde kräftig gewachsen ist. Denken wir nur an China. George Harley, der war Arzt, Tropenmediziner und ist mit seiner schwangeren Frau nach Liberia in Westafrika gegangen, als Missionar, als Missionsarzt. Sie mussten einen mehrtägigen Fußmarsch absolvieren, um überhaupt in dieses Einsatzgebiet zu gelangen, dort im Dschungel von Liberia. Nach 5 Jahren an diesem Ort hatte keiner der Einheimischen positiv auf das Evangelium reagiert. Keiner zeigte Interesse an Jesus. Nach 5 Jahren. 5 Jahre lang feierte der Missionar mit seiner kleinen Familie Gottesdienst, ohne dass sich auch nur ein einziger Afrikaner hätte dazu einladen lassen. Und dann starb der kleine Sohn des Missionars-Ehepaares. Harley musste selbst den Sarg zimmern und ihn an das Grab tragen. Er war mit seiner Frau ganz alleine, außer einem Afrikaner, der ihm so ein bisschen zur Hand ging. Als Harley dabei war, die Erde auf den Sarg zu schaufeln, da wurde er von der Trauer überwältigt. Er grub sein Gesicht in die frische Erde und schluchzte und weinte. Der Afrikaner, der dies alles mit ansah, der packte den Kopf des Arztes am Haarschopf und schaute ihm lange ins Gesicht. Und dann rannte er zurück ins Dorf und rief: weißer Mann, weint wie einer von uns. Beim folgenden Sonntagsgottesdienst war der Platz brechend voll mit Afrikanern. Gottes, wenn man so sagen will, menschliches Angesicht wurde sichtbar im Leiden hier der Missionare. Und sie haben gemerkt, Gott ist gegenwärtig in diesem Leiden. Es lohnt sich. Denken wir ans Josefstal. Diese papua-neuguineischen Missionare, die kein Opfer gescheut haben, um dort auszuhalten. Leben riskiert haben, muss man ja wirklich sagen. Und die Frucht, die dürfen wir jetzt sehen. Mitleider gesucht, auch in der Mission. Und ich darf das noch hier so sagen, das beziehe ich jetzt auch mal auf die Bereitschaft, dass wir uns langfristig an ein Land und in eine Aufgabe hineinbegeben. Wir brauchen Missionare, die sagen, ich bin bereit, einen beträchtlichen Teil meines Lebens im Missionsdienst zu investieren. Ein afrikanischer Missionsleiter hat es auf den Punkt gebracht. Er sagte, hört mal gut zu, ihr westlichen Christen versteht unter Zusammenarbeit in der Mission einen Geschäftskontrakt, zeitlich befristet mit klar definierten Zielen. Aber für uns Afrikaner ist Zusammenarbeit mit euch wie eine Heirat mit langfristiger Verbindlichkeit und gegenseitigen Verpflichtungen. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. So verstehen die Zusammenarbeit. Wir sehen uns ja so oft als die Spezialisten, die ins Ausland gehen, in den Missionsdienst, um dort einen Auftrag auszuführen. Und ja, je nachdem, wie es läuft, heißt es dann nach 3 oder 4 Jahren vielleicht Mission Accomplished oder Mission Impossible. Und das war's dann auch. Und tschüss. Heute Morgen Volker Gecklin in seinem Vortrag sagte, Mission ist eine Geduldsprobe. Das heißt, es gilt, Spannungen auszuhalten. Und dem Evangelium Zeit zu geben, Wurzeln zu schlagen. Ich kann euch sagen, so eine lange und langfristige Zusammenarbeit, wie dieser afrikanische Bruder sie sich wünscht, das auch mit Leiden verbunden. Da kommt man nicht drum herum, die Sprache zu lernen, wenn man länger im Land bleiben will. Mann, was ist das für ein Ding? Ich habe es ja gerade im Zeugnis sehr aufmerksam mitgehört. Da hat man 5 Jahre lang in Liebenzell so eine Top-Ausbildung für den Missionsdienst erhalten. Und dann kommt man ins Einsatzland und dann stammelt man wie ein Baby und ist total hilflos in dieser fremden Sprache. Man kann weder A noch B sagen. Und die Einheimischen, die amüsieren sich dann noch manchmal über unsere Ungeschicklichkeit. Ich habe die Leute in Taiwan mal in der Gemeinde mit Liebe Affengemeinde angesprochen, weil in dieser taiwanesischen Sprache Gao heißt Affe und Gao heißt Kirche, der Gemeinde. Da ist nicht viel Unterschied. Wenn man da nicht aufpasst, da kann man drüber lachen, aber wenn man dann in der Situation ist, da ist einem zum Weinen zumute. Zum Glück tragen es die Chinesen mit Humor. Oder ich bete vor versammelter Gemeinde und plötzlich fallen mir keine Vokabeln mehr ein. So mitten im Satz schnell ein hastiges Amen. Wow, da schaut man echt, ob irgendwo ein Mauseloch ist, in das man hineinkriechen könnte. Auch das ist Leiden, dieses Eingeschränktsein. Also wirklich ähnlich wie in Äthiopien. Aber diese Mühe ist notwendig, wenn wir uns wirklich tief identifizieren wollen mit den Menschen im Missionsland. Wisst ihr, die Leute im Missionsland, die sind so furchtbar beziehungsorientiert. Wenn wir ihnen nahe kommen wollen, dann müssen wir echt ihre Sprache können und ihre Kultur verstehen. Und es braucht Zeit. Da müssen wir mit ihnen in ihren Häusern und Hütten sitzen und Tee trinken. Und ihnen zeigen, dass wir sie wertschätzen, weil wir bereit sind, Zeit mit ihnen zu verbringen. Dr. David Bosch, das war ein südafrikanischer Missiologe, der sagte mal, auf dem Weg ins Missionsland sind die letzten 40 Zentimeter die schwierigsten. Was meint er mit den letzten 40 Zentimetern? Er meint damit den Schritt hin zu den Herzen der Menschen. Dass man nicht nur physisch anwesend ist, körperlich, sondern dass man Zugang findet zum Denken und zum Empfinden der Menschen. Dass man ihnen nahe kommt. Ja, leiden. Und ich meine, nicht nur wir leiden unter der einheimischen Sprache und der anderen Denkweise, sondern die Einheimischen, die leiden ja auch unter uns Missionaren. Wir kommen ja manchmal wirklich daher wie ein Elefant im Porzellanladen. Wir haben im Deutschen das Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Erst wenn du mit jemandem ein Pfund Salz gegessen hast, kennst du ihn wirklich. Sagen wir sogar hier bei uns. In unserer Kultur, wo Beziehung jetzt nicht so das Dominierende ist. Aber wie viel mehr trifft es zu für ein Leben in der dritten Welt? Also, Langzeitmitarbeiter sind gefragt. Auch verbunden mit all den Kosten, Leiden und Frustrationen, die so ein intensives Hineinfinden in eine andere Kultur mit sich bringt. Und dann schließt hier unser Text mit der geradezu triumphierenden Aussage: Timotheus, denk daran, Christus hat dem Tode die Macht genommen. Christus hat den Tod entmachtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Wisst ihr, das macht deutlich, Paulus sah hier in diesem Leben auf Erden nicht etwas, dass er so krampfhaft festzuhalten galt und in das er viel, viel hineinpacken musste. So nach dem Motto, nur nichts verpassen. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Ich ja am ichsten. Und Paulus sagt, nee, es geht um Christus und um die Zukunft, um dieses unvergängliche Leben. Diese Gier, Haus, Yacht, Auto oder was auch immer. Diese Gier, immer mehr zu bekommen, die ist nicht von Gott. Die ist nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Denn was wirkt der Heilige Geist? Besonnenheit. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und Besonnenheit kann man auch übersetzen mit Mäßigung. Sich einschränken. Verzichten. Nicht alles haben wollen. Unsere Bereitschaft abzugeben, vielleicht auch finanziell, wenn da noch eine siebenköpfige Familie dann mit einzieht, die konnten sich bestimmt nicht mehr alles so leisten wie vorher, sondern mussten teilen. Aber darauf liegt der Segen Gottes, das wirkt der Heilige Geist. Dass wir verstehen, Mann, und wenn ich in diesem Leben manches verpasse oder manches mir nicht leisten kann oder anschaffen kann, mach doch nichts. Das ist doch alles nur die Ouvertüre für ein Leben, das dann mal beginnt bei Gott in seiner Herrlichkeit, das dann ewig währt. Mein Leben hier auf Erden ist doch so kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Und ich will doch dieses kurze Leben, wie immer meine Lebensspanne auch aussehen mag, ich will dieses kurze Leben investieren, dass möglichst viele Menschen eine ganze Ewigkeit davon profitieren können. Darum geht's. Mein Leben für Jesus einsetzen, ein gebundener Christ zu sein, ein Mitleider zu sein, das kann für jeden von uns natürlich anders ausschauen. Vielleicht heißt es für dich Beruf aufgeben, Bibelschule besuchen, Verkündiger des Evangeliums werden. Deutschland, Ausland, wo auch immer. Vielleicht heißt es mit einem Beruf in der Mission dienen. Oder es heißt für dich, ich bleibe in meinem Beruf, ich bleibe in meinem Ort, dort wo ich bin. Ich stehe Jesus zur Verfügung in der Gemeinde, im Jugendkreis und das ist dann mein Missionsdienst. Wo auch immer, aber so dieses mit Haut und Haaren Jesus zur Verfügung stehen. Wenn du nicht gehen kannst, dann werd Gebetsmissionar. Knüpfe Kontakte zu einzelnen Missionaren. Stärke ihnen den Rücken mit was immer du hast. Und das möchte ich zum Abschluss noch sagen. Lasst uns auch immer wieder Mitleider sein im Blick auf die verfolgte Gemeinde. Betet für die Christen, die verfolgt werden. Man schätzt, dass momentan etwa 100 Millionen Christen in etwa 50 Ländern Repressalien ausgesetzt sind um ihres Glaubens willen. Wir lesen es ja fast täglich in der Zeitung, wie diese Repressalien aussehen können. Seid Mitleider. Nehmt diese Not auf euer Herz. Leidet mit und betet mit. Und glaubt mit und hofft mit. Und seid mutig und stark. In einem Haus in Taiwan sah ich einen Wandspruch, auf dem so übersetzt stand: Mein Leben ist Gottes Geschenk an mich. Was ich aus diesem Leben mache, ist mein Geschenk an Gott. Wunderbarer Spruch. Das, was ich für Gott tue, ist nicht Zwang oder Druck oder was auch immer, sondern ist Dankbarkeit für das, was er mir vorher gegeben hat. Mein Leben, ein Geschenk an Gott. Schenk dich ihm. Und Gott segne euch alle. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, danke. Du bist so ein Schenkender, so ein Großzügiger, so ein Gebender Gott. Von Anfang bis zum Ende. Und jetzt bitten wir dich, lass uns von dieser deiner Großzügigkeit tüchtig Gebrauch machen. In Anspruch nehmen, was du uns geschenkt hast. Auch dieses Paket der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wirke die Bereitschaft in unserem Herzen auch dann mit diesem Paket und mit dieser Ausrüstung von dir unseren Weg zu gehen. Zeige uns den Platz, wo du uns haben willst. Jedem Einzelnen von uns hier in diesem Raum. Zeige, was dran ist von dir, was dein Wille ist für unser Leben. Wir bitten dich, lass uns wirklich in Dankbarkeit uns dir zur Verfügung stellen. Und wir bitten auch, dass du uns segnest und behütest, wenn wir nachher zurückgehen. Und dass wir mutig und treu deine Zeugen sind dort, wo du uns hinstellst. Dir geben wir alle Ehre. Amen.